ARD.
Tatort oder Bundestagabstimmung? Das kann man beim Thema Rente gar nicht so genau sagen. Was da heute abging bei der Abstimmung über das Rentenpaket, hat wirklich Potenzial für einen politischen Krimi.
Abgegebene Stimmkarten 597. Mit Ja haben gestimmt 319. Mit Nein haben gestimmt 225. Enthaltungen gab es 53. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen.
So, es gab also eine Mehrheit für den Gesetzentwurf und CDU-Generalsekretär Linnemann hatte vorher ja fast flehentlich gesagt, dass man ein starkes Mandat brauche.
Ein starkes Mandat für diese Koalition, ein starkes Mandat für die Bundesregierung und ein starkes Mandat für den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Vielen Dank.
Also, wir haben hier heute richtig was auf dem Zettel, wie die jungen Unionspolitiker dazu gebracht wurden, doch zuzustimmen, obwohl sie ja gegen das Rentenpaket waren, warum die Linken sich enthalten haben und warum diese Auseinandersetzung zwischen Union und SPD ganz sicher noch nicht das Ende ist. Darum geht es heute im Berlin-Code. Ich freue mich, dass ich auch heute natürlich nicht alleine hier bin. Iris Seiram ist da. Hallo Iris.
Hallo, vielen Dank.
Torben Ostermann ist da. Hallo Torben.
Hallo zusammen.
Beide aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Mein Name ist Sally Kaya. Ich vertrete auch heute Linda Zervakis wieder und wir zeichnen diese Folge am Freitagmittag auf. Ihr beiden, ich liebe ja immer euren Blick hinter die Kulissen. Iris, dich habe ich gerade noch gesehen, als ich im Tagesschau-Livestream die Abstimmung verfolgt habe. Du müsstest, wenn ich mit meiner Kondition rechne, eigentlich noch fast aus der Puste sein. Du bist ja hier quasi gerade hergesprintet. Geht's dir gut? Wo warst du da genau im Bundestag?
Ja, ich habe, um ehrlich zu sein, wirklich noch so ein bisschen Adrenalin im Körper, weil das war wirklich aufregend. Und auch wenn, das muss man auch noch mal kurz erwähnen, es war jetzt nicht so, dass die erste Reihe der Parteien gesprochen hat. Es waren schon auch eher die Fachexperten, die für Arbeit und Soziales zuständig sind. Es war jetzt auch nicht Bärbel Baas, die dann noch mal ans Rednerpult getreten ist. Aber trotzdem lag da halt einfach diese unfassbare Spannung über diesem Saal, was denn da passiert. Weil eben, ja, es hing wahnsinnig viel davon ab. Andere hatten davon gesprochen, dass Bundeskanzler Merz gestern schon so eine Art, naja, verkappte Vertrauensfrage aufgerufen hat.
Tom, wo warst du?
Ich war auch im Bundestag. Ich saß so schräg gegenüber von Iris auf der Pressetribüne und man sieht manchmal, dass es um was geht, wenn diese Pressetribünen sehr voll sind und wenn auch wirklich die bekanntesten Berliner Journalisten, die so oft auch in Talkshows sitzen, wenn die dann auch kommen, dann ist meistens was Spannendes. Und trotzdem finde ich es interessant, dass es zwar irgendwie diese Aufregung gab und gleichzeitig ist so eine Bundestagsdebatte dann auch manchmal total langweilig. Also das passiert irgendwie gleichzeitig, weil man dann doch nochmal die gleichen Argumente hört, die man schon oft gehört hat, weil es dann, bis die Auszählung fertig ist, geht es auf einmal um bessere Arbeitsbedingungen für Paketzusteller. Mhm. Also das ist irgendwie, natürlich warten alle dann auf dieses Ergebnis und trotzdem schweift man da manchmal gedanklich auch ab und überlegt sich, was man sich gleich noch zum Mittag holt. Weil es dann doch irgendwie manchmal auch recht langweilig ist.
Ich muss aber sagen, wenn ich so kleine Beobachtungen euch noch erzählen kann,
gerne,
dass also von der Sprecherbox hast du einen ganz guten Blick darauf, wer sich wo hinsetzt, wer wann die Köpfe zusammensteckt. Und ich fand, da war so eine gewisse Unruhe auch schon deswegen im Saal, weil man immer das wieder gesehen hat. Johannes Winkel, der ja eigentlich einer der Vorreiter war, der sich besonders stark dafür eingesetzt hat, eben, dass dieses Gesetz nicht durch den Bundestag geht. Wie er immer wieder durch die Reihen geschlichen ist.
Kannst du nochmal sagen, wer das genau ist, Johannes Winkel?
Genau, das ist der Vorsitzende der Jungen Union, der sich im Prinzip so an die Spitze dieser sogenannten jungen Gruppe, wie wir nennen die ja jetzt so, gestellt hat und auch bis zuletzt gesagt hat, ich werde dagegen stimmen. Und was ich auch irgendwie ganz interessant fand, war, was ich jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein, aus jeder Abstimmung kenne, da sind immer ganz viele aus der Union nach vorne gegangen, wo die Sitzungsleitung sitzt. Das war in diesem Falle der Bundestagsvizepräsident Omid Nuripur. Und da wurden dann immer so Zettel abgegeben. Und man hat sich gefragt im ersten Moment so, okay, was sind das für Zettel? Ja. Okay, die Essensbestellung, wo Torb schon angesprochen hat, die waren es.
Hatten wir vielleicht die gleichen Gedanken.
die waren es tatsächlich nicht, sondern hier haben die Abgeordneten, die nicht auf die Rednerliste gekommen sind, nochmal klargemacht, warum sie an diesem Tag wie abstimmen. Mit Ja, Nein oder Enthaltung. Ne? Um das nochmal ganz klar zu machen, ganz transparent bei so einer namentlichen Abstimmung, was die so getrieben hat.
Jetzt war dieses Rentenpaket Thema so präsent in den letzten Wochen? Ich war wirklich kurz vor mir Popcorn nehmen beim Gucken. Hatte das für euch auch so ein Showdown-Gefühl oder ging es mir da alleine so?
Ja, da ist ja auch mit Begriffen nicht gegeizt worden.
Nee, gar
also
nicht.
Showdown, dann irgendwie die Abgeordneten, die gegen dieses Paket stimmen wollten, mussten das ja bis Mittwoch 12 Uhr tun. Da war dann von High Noon die Rede. Also das, klar, ich meine, das ist dann auch immer ein Stück weit ein mediales Spektakel so. Und trotzdem war das jetzt auch in dieser Sache, und diesen Satz hat, glaube ich, jeder von uns auch sehr oft gehört, aus einer Sachfrage ist eine Machtfrage geworden, ist das natürlich dann auch jetzt wirklich höchste Zeit gewesen, dass es diese Abstimmung gibt und dass wir jetzt wissen, wo wir stehen, wo wir auch mit dieser Koalition stehen und dass wir noch mit einer Koalition stehen.
Ich muss aber schon sagen, dass ich finde, dass diese Spannung, auch wenn diese Begrifflichkeiten teilweise echt so ein bisschen schwierig sind, weil sie das Ganze doch ein Stück weit verzerren, das war schon heftig. Mhm. Also man kann schon sagen, dass das nach 7 Monaten in so einer Koalition passiert. Das hat schon was von einer, nicht nur, glaube ich, kleinen Regierungskrise. Man muss ja sehen, das ist nicht das erste Mal, dass diese Koalition wahnsinnige Schwierigkeiten hatte, Gesetze durch den Bundestag zu bekommen, die eigentlich, ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, darüber wird auch gestritten, aber eigentlich jetzt erstmal im Koalitionsvertrag so angelegt sind, Rente, Bürgergeld, Wehrdienst, die Wahl einer Richterin zum Bundesverfassungsgericht, auch eigentlich totaler Standard und ist hier auch schon fast, die Koalition hat in den Abgrund geguckt.
Was im Vorfeld super interessant war, war wirklich die junge Gruppe der Unionsfraktion im Bundestag, die ja eigentlich bei dem Gesetzesentwurf nicht zustimmen wollte, mit dem Argument, das ist ungerecht für die Jungen. Jetzt haben wir darüber im Podcast hier in Berlin-Kurt auch schon oft gesprochen. Weiß man denn, wie die abgestimmt haben?
Ja, man weiß auf jeden Fall, dass einige von denen dagegen gestimmt haben. Mhm. Also der eben schon angesprochene Johannes Winkel hat das vorher erklärt. Dann der Enkel von Helmut Kohl, der heißt Volkmann mit Nachnamen und hasst es wahrscheinlich, dass er immer wieder der Enkel von Helmut Kohl genannt wird. Aber er ist nun mal der Enkel von Helmut Kohl. So und auch noch weitere, unter anderem der Chef dieser jungen Gruppe, Pascal Reddich, der übrigens heute den größten Applaus bekommen hat nach seiner Rede. Er hat nochmal sehr klar gemacht, warum er dagegen ist. Und die gesamte Fraktion, von denen ja die allermeisten mit Ja gestimmt haben, wie wir wissen, hat ihn durch den Applaus schon unterstützt und auch getragen. Also ja, da haben einige wirklich das durchgezogen, was sie angekündigt haben. Und das, obwohl es diesen massiven Druck gab, obwohl sich der Kanzler da so stark geäußert hat, dass er sich da die Unterstützung wünscht seiner Fraktion, hat ja am Donnerstag auch nochmal, wo es eigentlich um ganz andere Themen ging, aber darauf angesprochen gesagt, er erwartet eine Kanzlermehrheit und eine Kanzlermehrheit ist eben schon mal eine besondere Hürde, die dann auch genommen werden muss.
Was heißt das, Kanzlermehrheit?
Ja, es gibt verschiedene Mehrheiten, die man für verschiedene Sachen im Bundestag braucht. Die Verfassungsänderung kennen wir mit dieser sogenannten Zweidrittelmehrheit. Hier für einfache Gesetze brauchst du eigentlich nur eine einfache Mehrheit. Also mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen. Man spricht von der Kanzlermehrheit, das ist eben halt nochmal eine besondere Form der Mehrheit, wenn du die Hälfte, also mehr als die Hälfte der im Bundestag vorhandenen Abgeordneten zählt. Also wir haben 630 Abgeordnete im Bundestag, das heißt, die Hälfte sind 315, die Kanzlermehrheit liegt dann bei 316.
Und jetzt waren es 319.
Jetzt waren es 319. Mhm. Aber als er das gestern aufgerufen hat, als dann klar war, irgendwie, dass die einfache Mehrheit kein Problem sein wird, dann nochmal die Latte nochmal höher zu legen. Also da habe ich durchaus Nachrichten auch aus der Unionsfraktion bekommen, die teilweise, ich zitiere jetzt, entsetzt waren, dass dieser Druck jetzt nochmal so massiv aufgebaut wird und einige auch befürchtet haben, und das kann auch in die Hose gehen. Man weiß nicht, ob er diese Kanzlermehrheit wirklich bekommt und hatten das teilweise auch als so eine Art kleine Vertrauensfrage gesehen.
Es hat jetzt offensichtlich funktioniert, aber warum hat er das gemacht?
Ja, ich glaube, er wollte maximal wirklich den Druck nochmal erhöhen und das ist auch eben bei verschiedenen Abgeordneten genauso angekommen. Aber die waren eben doch auch wirklich entrüstet. Ich habe eben gesagt, einer schrieb entsetzt. Ja. Und das kann man, glaube ich, nicht so häufig machen. Also die Frage ist, es hat jetzt funktioniert. Okay, jetzt hat es geklappt. Aber wie häufig kann man so eine Karte ziehen und den Abgeordneten eben quasi, naja, ich will jetzt dieses Wort nicht nennen, Pistole auf die Brust, fällt dir vielleicht eine andere Metapher ein, aber ihr wisst, was ich meine, den Druck eben so weit ausüben, dass man gar nicht anders kann. Das kann man, glaube ich, nicht so häufig wiederholen.
Apropos nicht anders können, auch Friedrich Merz ist ja jemand, der nie tief stapelt. Und dementsprechend passt es sozusagen auch zu seiner Person, das dann so zu sagen. Man kann immer Zweifel haben, ob das jetzt so, wie taktisch das eingesetzt wurde, ob das wirklich jetzt der große Masterplan im Kanzleramt war, durch diese Äußerung nochmal den Druck zu erhöhen. Kann gut sein, halte ich auch für plausibel. Aber es kann natürlich auch sein, dass er das einfach gesagt hat, weil er halt manchmal einfach Sachen sagt und damit eine relativ hohe Erwartungshaltung weckt und das dann immer doof ist, mindestens für ihn, wenn das nicht so eintritt.
Aber war dann jetzt auch dieser Druck der Grund für die jungen Abgeordneten, jetzt doch zuzustimmen? Das ist ja irgendwie alles so ein bisschen hinter verschlossenen Türen passiert. Ich hatte so ein bisschen House of Cards-Vibes und irgendwie finde ich es auch, weiß ich nicht, irgendwie ein komisches Gefühl, dass die jetzt dann doch umgestimmt wurden. Ihr könnt ja auch nur vermuten, ne? Aber was denkt ihr, was wurde da besprochen?
Na, ein bisschen was wissen wir ja. Wir wissen, dass es Abendessen gab bei Jens Spahn zu Hause, wo Pizza gegessen wurde und Wein getrunken wurde. Und das klingt bis dahin erstmal sehr nett, aber da ging es eben genau darum. Also Jens Spahn, der Fraktionsvorsitzende, der qua Amt dafür verantwortlich ist, diese Mehrheiten zu organisieren, hat da Gespräche geführt in kleinen Gruppen, auch Einzelgespräche. Und natürlich, da muss man, glaube ich, gar nicht auch so, wie man sich das jetzt vielleicht bei House of Cards dann vorstellt, ganz konkret mit dem Karriereende drohen. Aber ich glaube, das schwingt irgendwie so mit. Also möchtest du jetzt dafür verantwortlich sein, dass die Koalition auseinanderfliegt, Abgeordneter XY? Möchte natürlich keiner. Und man kann das Ganze aus ganz unterschiedlichen Gründen ja auch für sich argumentieren. Man kann natürlich sagen, ich bleibe dabei, ich habe das immer gesagt und zu einer aufrichtigen Politik gehört es dann auch, mich in der Abstimmung so zu verhalten, wie ich es immer vorher beschrieben habe und angekündigt habe. Man kann aber auch sagen, es hat auch was Demokratisches, wenn ich mich der Mehrheit meiner Fraktion anschließe und vor allem mit meiner Ja-Stimme dafür sorge, dass diese Koalition zusammenbleibt. Also und da haben sich die Leute offenbar dann sehr unterschiedliche Gedanken gemacht und deswegen haben wir jetzt Leute, die mit Ja gestimmt haben aus der Junggruppe und die mit Nein gestimmt haben.
Ich finde da ganz interessant nochmal diese Zettel, die da verteilt worden sind und da steht eben drin, ne, wenn man das abgelehnt hat, das Gesetz, dass man eben die Folgen finanzieller Art, dass man die nicht mittragen möchte. Diejenigen, die mit Ja gestimmt haben, die hatten die Formulierung da drin, dass es hier auch um eine staatspolitische Verantwortung geht. Also es trifft genau das, Torben, was du gerade auch gesagt hast. Und es gibt ja auch einen Abgeordneten, der hat sich schon vor Tagen öffentlich bekannt, dass er quasi sich da gedreht hat. Das war der Abgeordnete Kölbel. Und dem ist es aber dann auch in den sozialen Netzwerken nicht so besonders gut ergangen.
Ja, nicht nur da. Auch in Boulevardmedien ist er dann als Umfaller sozusagen tituliert worden. Das war ein Moment von vielen. Ich fand es auch krass, ehrlicherweise, wie teilweise Johannes Winkel bedrängt wurde, also auch physisch bedrängt wurde von teilweise Kamerateams, aber auch von Boulevardmedien. Also natürlich ist das für, das sind alles Profis, aber die sind auch relativ junge Leute und mindestens sind es mal einfach Menschen. Und natürlich ist das krass, wenn dann irgendwie quasi die größte Boulevardzeitung in Deutschland dich als Umfaller, im Grunde ja als eine schwache Person, die jetzt aus irgendwie niederen Motiven doch sozusagen, weil sie nur an der Macht klebt, da jetzt irgendeine Entscheidung trifft, die sie eigentlich so hätte gar nicht treffen wollen. Von daher, um wieder auf den Anfang zu kommen, waren das jetzt schon äußerst ungewöhnliche und auch heftige Wochen für Einzelne.
Ich finde, der Druck kam dann tatsächlich auch ein bisschen von beiden Seiten.
Jetzt könnte man ja schon aber sagen, also Umfaller ist auf gar keinen Fall ein Wort, was man benutzen sollte, aber man kann schon sagen, die haben viel Wirbel jetzt um nichts gemacht am Ende. Wollten sie ein bisschen Aufmerksamkeit für die junge Gruppe schaffen oder was war so ein bisschen das Motiv dahinter?
So hart würde ich nicht mit denen ins Gericht gehen und ich weiß auch nicht, ob nicht wirklich jetzt noch was daraus folgt. Also meines Erachtens ist der ganze gesamte Komplex noch nicht abgeschlossen. Wir blicken ja auch auf das nächste Jahr, wenn dann die Rente in diese sogenannte Kommission gehen soll und dann eine wirkliche Reform zu erarbeiten ist. Und da haben die jetzt einfach wirklich auch einen sehr starken Pflock eingeschlagen. Und ich glaube, dass was jetzt gerade passiert ist, das wird nachwirken. Das wird nicht einfach etwas fürs parlamentarische Geschichtsbuch gewesen sein.
Über die Rentenkommission sprechen wir ja gleich auch noch. Wir haben noch einen interessanten Ton gefunden von Friedrich Merz. Bevor er nämlich Kanzler war, war er vor allem ja zu Gast beim Deutschlandtag der Jungen Union. Und da hat er in Bezug auf die Rente das hier gesagt.
Dann werde ich mich ohne Wenn und Aber an die Seite der jungen Generation stellen. Und das sage ich nicht, weil hier die Junge Union im Saal sitzt, sondern das sage ich, weil ich Kinder und Enkelkinder habe und weil ich es nicht verantworten kann, dass wir in unserer Zeit das Kapital verfrühstücken, was die nachfolgenden Generationen in Deutschland noch brauchen.
Ja, könnte man sagen, das ist ein bisschen Classic Merz, der im Überschwang vielleicht ein bisschen zu viel versprochen hat, Iris?
Ja, Sally, also ich habe auch manchmal das Gefühl, wir reden hier über zwei Persönlichkeiten, also einen Merz, Oppositionsmerz und einen jetzt Regierungsmerz, die irgendwie miteinander fast gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Das finde ich wirklich sehr interessant. Das hat schon fast was, egal, ich will es jetzt gar nicht sagen. Aber genau, was er nämlich da auch anspricht, das hat er eine Zeit lang auch schon als Bundeskanzler weitergemacht. Also er hat sich weiter so ein bisschen in diese Richtung auch geäußert, dass er der jungen Gruppe ja mehr oder weniger Recht gegeben hat, dass sie da einen Punkt haben, dass man da auch dann nochmal drüber spricht. Und das wird auch als einer der größten Fehler, die er strategisch innerhalb dieser ganzen Diskussion gemacht hat, weil er hat der jungen Gruppe so ein bisschen Auftrieb gegeben. Ihr habt da einen Punkt, ihr habt Recht, wir können das nachvollziehen, wir müssen da nochmal ran. Und dann auf einmal geht er eben zu diesem Deutschlandtag und sagt, das bleibt jetzt so und da gehen wir jetzt auch nicht mehr ran. Also das war schon so ein Schockmoment, so ist mir das von einigen Teilnehmern beschrieben worden, weil die ein Stück weit auch vom Kopf gestoßen waren. Die haben einfach etwas anderes erwartet, dass da wirkliches Entgegenkommen ist.
Im Grunde ist da halt die Enttäuschung auch durch zu erklären, die es ja bei vielen gibt, weil sie sagen, das hast du doch alles selbst gesagt. Wir sagen doch, wir sprechen doch gerade deinen Text.
Ja.
Und das ist natürlich auch schwer zu erklären. Man kann natürlich immer sagen, natürlich, wir sind nicht allein auf dieser Welt. Wir haben einen Koalitionspartner, der das anders sieht. Und wir bekommen hier vielleicht ein bisschen mehr Zugeständnisse von der SPD. Und dafür brauchen die jetzt aber dieses Rentenniveau. Punkt. Aber klar, diese Geschichte hat wahrscheinlich nicht nur einen Anfang, die heute da erstmal ihren Höhepunkt erreicht hat. Aber dieser Deutschlandtag, wo er so umjubelt wurde von der jungen Gruppe, weil er eben diese Sätze gesagt hat, ist sicherlich ein sehr prägnanter Punkt.
Lass uns mal über die Rolle der Linken sprechen. Die Linke hat sich ja vorhin beim Rentenpaket enthalten, obwohl sie eigentlich in der Opposition ist und rein nach der Logik ja eigentlich dagegen stimmen müsste. Also eigentlich hat sie ja die Regierung damit gestärkt. Warum? Wie erklärt ihr euch das?
Also es gibt nicht wenige, die sagen, das war wirklich ein äußerst geschickter und kluger Move von der Partei, von den Linken. Und ich würde mich dem auch ehrlicherweise anschließen. Also zum einen, sie können inhaltlich gut begründen, warum sie das gemacht haben. Sie wünschen sich ja eigentlich ein deutlich höheres Rentenniveau, aber sagen, bevor wir jetzt hier irgendwie in Teufels Küche kommen, nehmen wir erstmal die 48%, ist besser als nichts. Wirklich dafür stimmen können wir aber auch nicht, weil wir nicht alles gut finden an diesem Rentenpaket, aber mit dieser Enthaltung steigern wir die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Rentenpaket durchgeht. Gleichzeitig wischen sie irgendwie der Union noch eins aus, weil natürlich dann die große Gefahr ist, dass dadurch, dass die Linken sich enthalten, weniger Stimmen aus der Union nötig sind. Sprich, am Ende könnte man die Geschichte erzählen, irgendwie das Ding ist nur durchgegangen, weil die Linke sich enthalten hat. Und sie profilieren sich auch noch sozusagen im linken Spektrum und das hat mich heute fast ein bisschen überrascht, wie hart die Auseinandersetzung war zwischen den Linken und den Grünen. Die Grünen haben mit Nein gestimmt, die Linken haben sich enthalten und das hat gut geklappt aus meiner Sicht, weil irgendwie blieb den Grünen nur noch übrig, irgendwie so taktisch zu argumentieren. Ja, aber ihr seid doch eigentlich gegen Merz und jetzt seid ihr hier die Mehrheitsbeschaffer für und die Linken sagen Mehrheitsbeschafferei hin oder her. Wir möchten, dass das Rentenniveau, dass 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner wissen, dass das Rentenniveau erstmal stabil bleibt. Punkt.
Ich kann deine Argumente gut nachvollziehen, Torben, aber ich bin nicht komplett auf der Seite, dass das ein super geschickter Move war, weil man muss schon sehen, dass die Wählerschaft bei den Linken sich doch sehr, sehr stark von denen der anderen doch unterscheidet und die eigentlich auch eine gewisse Oppositionsrolle von ihrer Partei erwarten. Und das ist nicht das erste Mal, dass sie den Hintern gerettet haben. Es gab schon mehrere Situationen, wo es eigentlich nur mit den Linken möglich war. Ich sage nur, Kanzlerwahl. Mhm. Ja, das ist ja beim ersten Mal auch in die Hose gegangen. Und da muss man schon auch gucken, dass man sein Oppositionsprofil nicht zu sehr schleift, weil es kommt dafür ja auch nie etwas zurück. Also wenn man guckt, ist das vielleicht etwas Strategisches, was man sinnvollerweise als Linkspartei machen kann, um sich halt eben aus dieser Ecke, mit denen machen wir nie irgendetwas, dass sie da irgendwie rauskommen. Aber die Brandmauer der Union bleibt ja nach links immer weiter stehen. Wenn es um die Wahl geht, zuletzt sollte eine Kandidatin, eine Abgeordnete aus der Linkspartei in diesen sogenannten in das parlamentarische Kontrollgremium gewählt werden. Da sagen die kategorisch nein, haben die durchfallen lassen. Also es kommt eben auch auf der anderen Seite nichts für die Linkspartei dabei rum.
Weil du es gerade angesprochen hast, haben die Linken denn für den Kanzler gestimmt?
Nein, die haben sich, also bei der Kanzlerwahl haben die nicht für den Kanzler gestimmt. Sie haben möglich gemacht, dass überhaupt nochmal drüber abgestimmt werden kann. Und heute haben sie sich enthalten.
Genau, bei der Kanzlerwahl war es nämlich eben so, dass die Stimmen der Linken gebraucht haben, um die Tagesordnung so zu ändern, dass die zweite Wahl nochmal möglich war.
Wir können ja mal reinhören, wie sich gerade die Grünen und die Linken fast attackiert haben, kann man sagen, verbal, wichtig. Wir hören mal, was Andreas Audretsch von den Grünen gesagt hat im Bundestag.
Sie haben nicht gekämpft, Sie haben nicht eine Sekunde verhandelt, Sie haben sich unter die herrschenden Verhältnisse unterworfen im ersten Moment, als es möglich war, und haben sich zum Stimmengeber für Friedrich Merz gemacht.
So, und daraufhin hat Heidi Reicheneck von den Linken dann das erwidert.
Ich finde es wirklich beachtlich, dass die Partei, die Fraktion, die als alte Mehrheiten hier zusammengerufen wurden, um massenlos Aufrüstung zu beschließen, grenzenlose Militarisierung, da konnten sie gar nicht schnell genug Ja schreien. Anstatt mit uns die Schuldenbremse zu reformieren, haben sie das durchgewunken. Aber jetzt, wenn es um die Rente von über 21 Millionen Menschen geht, da ist bei Ihnen auf einmal eine rote Haltelinie. Ich glaube, das sagt alles, was man über die Grünen wissen muss. Vielen Dank.
Heiliger, da war wirklich viel Stimmung bei dieser Debatte.
Nicht vorgespult.
Nee, gar nicht. Und ich frage mich aber, was bedeutet das? Warum streiten sich Grüne und Linke, zwei Oppositionsparteien?
Naja, gut, ich würde mal sagen, also das Hauptproblem von linken Bewegungen ist ja immer, dass sie sich zerstreiten und deswegen nicht so mächtig sind, wie sie vielleicht sein könnten unter anderen Voraussetzungen. Es gibt schon länger dieses Auseinanderdriften aus meiner Sicht zwischen den Linken und den Grünen. Und das hat unter anderem auch was damit zu tun, dass natürlich die Grünen immer so mit dem Klischee leben müssen, so eine Besserverdienerpartei zu sein. Und die Linke ist dezidiert das nicht. Und natürlich das ganze Thema Ukraine-Krieg, Aufrüstung, Ausstattung der Bundeswehr. Auch da könnten Grüne und Linke gar nicht weiter voneinander entfernt sein. Also es gibt so, glaube ich, so Milieuunterschiede und aber auch ganz klare politische Unterschiede. Und da trennen die beiden Parteien Welten.
Ja, aber man muss schon sagen, dass die Linke ein bisschen bei den Grünen auch Wähler abgegriffen hat. Und das ist deswegen gar nicht so von ungefähr. Aber inhaltlich, muss ich sagen, konnte ich diesen wahnsinnigen Ausbruch von Herrn Audretsch, und das war irgendwie total interessant, die Sitzung Leitung ist ja auch geführt worden von einem Grünen, Omid Nuripur, der noch gesagt hat, sorry, aber so ab 100 Dezibel wird es dann irgendwie schwierig mit dem Verständnis, weil es so heiß herging gerade in dem Saal. Dass Audretsch da so krass reingegangen ist, konnte ich nicht richtig inhaltlich nachvollziehen, weil man muss schon sagen, die Grünen haben sehr, sehr viel mitgemacht, was die Union auch an der Stelle nie irgendwie mit einem Entgegenkommen dann dem begegnet ist. Also insofern konnte ich das nicht nachvollziehen, wie sie das bei den Linken so dermaßen kritisieren, aber selber vergessen haben, wie anschmiegsam, wie anschlussfähig die eigentlich bei sehr, sehr vielen Positionen waren, die ja ehrlich gesagt auch ganz schön schwierig waren.
Würdet ihr aber vielleicht sagen, dass damit die Linke auch so ein bisschen probiert, auf diese Art und Weise so ein bisschen am Image zu arbeiten, also ein bisschen staatstragender zu wirken? Also indem sie jetzt sagt, ja, jetzt kommt es auch darauf an, auf die Linke könnt ihr euch verlassen?
Da wäre ich, ja, du, ich wäre da, glaube ich, ein bisschen vorsichtig. Ich meine, letztens hat der einer von beiden Parteichefs, Jan van Aken, hat irgendwie mit einer Lostrommel junge Unionsabgeordnete ausgelost, um sie dann damit quasi so an die Front zu schicken. Zumindest hat er so getan, so mächtig ist Jan van Aken ja nicht. Also will sagen, klar, das heute wirkt sehr konstruktiv und das hat die Linke auch immer mal wieder gezeigt, dass sie das irgendwie kann, aber die sind schon auch in einem linken Populismus unterwegs, der jetzt vielleicht nicht immer hochseriös ist.
Ja, aber ich glaube, das ist eben diese Balance, die sie als linke Partei auch wahren müssen, ne? Dass sie auf der einen Seite aber versuchen irgendwie, hey, wir sind nicht so krass, dass ihr uns komplett ausgrenzen müsst, aber wir sind schon noch ein bisschen hier die Rebellen im Haus. Also ich glaube, das versuchen die irgendwie so ganz gut auszutarieren. Und das ist, um ehrlich zu sein, den Grünen nicht gelungen.
Wir schauen gleich mal, welche Streitthemen noch auf uns warten, weil dieser Streit um das Rentenpaket zwischen Union und SPD, das war wahrscheinlich nur der Anfang. Da sind noch so richtige Battlefields, die garantiert kommen werden. Aber erstmal werfen wir mal einen kleinen Blick auf 2026. Am 2. Januar gibt es von uns nämlich nochmal eine Sonderfolge, für die ihr die Themen bestimmen könnt. Dafür habt ihr uns in den letzten Wochen Vorschläge geschickt. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir haben hier 4 Vorschläge für die Neujahrsfolge ausgewählt und ihr dürft entscheiden, mit welchen beiden davon wir uns beschäftigen sollen. Thema A, Julia Klöckner, die erste Frau im Staat. Thema B, die Arbeit der Opposition im Bundestag. Thema C, soziale Ungleichheit und Gerechtigkeit, haben die Reichen eine größere Lobby? Oder Thema D, Rente. Wie könnte ein funktionierendes Konzept aussehen? Schickt uns eine WhatsApp an 030-2288-2288 oder eine Mail an berlincode@ard.de mit Thema A, B, C oder D. Oder schreibt sie einfach in die Kommentare. Und wem das jetzt zu schnell ging, die Themen könnt ihr natürlich in den Shownotes auch nachlesen. So, und jetzt blicken wir auf diese Battlefields, also die Themen, bei denen Union und SPD in den kommenden Wochen und Monaten garantiert wieder streiten, bei denen eine Einigung wirklich ganz schön unwahrscheinlich erscheint. Es gibt ziemlich viele, erschreckenderweise, damit wir jetzt ein bisschen den Überblick behalten, weil wirklich heute auch ein Tag war, an dem sehr viel passiert ist und wir reden hier über viele wichtige Sachen, die man auch erstmal aufnehmen muss. Ich würde sagen, lass uns mal auf 3 Themen gucken, die alle im kommenden Jahr gelöst werden müssen. Wir waren gerade bei der Rente und damit hat das Thema auch zu tun, du hast es gerade, Iris, schon ein bisschen angesprochen, die Rentenkommission. Die soll, verkürzt gesagt, einen Vorschlag erarbeiten, mit dem die Rente zukunftsfähig ist. Klingt eigentlich erstmal für mich gar nicht so schlecht. Warum ist da Sprengstoff drin?
Ich glaube, der Sprengstoff kommt auch ein Stück weit daher, dass sehr viele wichtige Fragen innerhalb der Koalition in so eine Kommission verschoben worden sind und man sich durchaus die Frage gestellt hat, hey, kann das denn irgendwie funktionieren? Wir brauchen eigentlich jetzt diese Reform. Ja. Was der Protest dieser jungen Gruppe ja zumindest schon mal ausgelöst hat, ist, dass diese Kommission jetzt etwas schneller kommen soll. Und jetzt wird es irgendwie total spannend. Man wollte, um auf die junge Gruppe so ein bisschen so entgegenzukommen, wollte man eigentlich heute auch so einen sogenannten Entschließungsantrag mit in die Debatte reinbringen, wo man schon mal sagt, zwar nicht verbindlich, aber das ist immerhin im Bundestag abgestimmt, wollte man sagen, so, die Kommission kommt früher, der und der sitzt da drin. Das und das soll diese Kommission prüfen. Und da hat sich dann diese Formulierung wiedergefunden, dass man eben innerhalb dieser Kommission auch prüfen möchte, andere Einkommensarten mit zu berücksichtigen, ne, um irgendwie die gesetzliche Rente etwas zu stabilisieren, um da ein bisschen mehr Geld reinzupumpen. Und das, interessanterweise, ist eigentlich nur eine Verklausulierung dafür, dass man hier prüfen wollte, ob man nicht Kapitalerträge sozialversicherungspflichtig stellen sollte. Und das ist ausgerechnet ein Vorschlag, den Robert Habeck noch im Wahlkampf gemacht hat und so dermaßen von Friedrich Merz verprügelt worden ist. Also er nannte das, glaube ich, was war sein Wort? Er sagte, eine total Schnapsidee, hat er gesagt. Und ausgerechnet das stand jetzt in diesem Papier drin. Und ja, es ist dann sang- und klanglos wieder von der Tagesordnung verschwunden und wurde heute nicht abgestimmt.
Also ich habe von einem aus der Union gehört, der meinte, und das erklärt vielleicht, warum das so ein Schreckensgespenst ist, diese Rentenkommission, dass das, was jetzt beschlossen wurde, im Grunde Pipifax ist. Weil jetzt reden wir über die nächsten 6 Jahre und der dicke Hammer kommt aber noch. Und die Problemlage ist natürlich riesig, vielfach besprochen. Es gibt zu wenig Nachwuchs, zu wenig Kinder. Der Verteilschlüssel stimmt nicht mehr. Die Leute fangen im Durchschnitt viel später anzuarbeiten, so in den 50er, 60ern. Die meisten sind nach der Hauptschule abgegangen. Heute studiert ein großer Teil. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe dafür, dass dieses Rentensystem nicht mehr funktioniert. Und das so zu reformieren, dass es die nächsten Jahrzehnte stabile Renten ausspuckt für alle, das ist natürlich eine große Aufgabe, kann man sich vorstellen. Ist auch völlig okay aus meiner Sicht, wenn da heftig gestritten wird. Aber das muss wirklich jetzt relativ zeitnah entschieden werden. Und das ist einfach ein Problem, weil wir jetzt ja schon gemerkt haben bei Pipifax, um den Abgeordneten nochmal zu zitieren, wie kompliziert das war. Und nächstes Jahr haben wir noch eine Reihe Landtagswahlen. Und vor und nach Landtagswahlen ist es ja immer besonders schwierig, sich zu verständigen, weil dann jeder auch im Wahlkampf ist. Also will sagen, das ist ein ganz schön heißes Eisen, was da auf uns wartet.
Im März Landtagswahl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, im September in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern. Warum spielt das eine Rolle?
denen geht halt die Düse, um ganz ehrlich zu sein. Also man sieht ja, wie die Umfragen teilweise sind. Also das sieht nicht so richtig gut aus. Und da hat man wirklich Angst um jeden einzelnen Wähler, den man hier verlieren könnte.
Und leider ist es so, dass halt Landtagswahlen, und wir haben ja eine Menge Bundesländer in Deutschland, halt immer irgendwie dazu führen, dass so der politische Betrieb hier in Berlin fast gelähmt scheint. Und deswegen gibt es ja auch Vorschläge von aus dem Bereich außerhalb der Politik zum Beispiel zu sagen, lasst uns doch alle Landtagswahlen an einem Tag machen. Alle 5 Jahre ein Tag Landtagswahl, dann kannst du dich vorher, kann alles gelähmt sein von mir aus 4 Wochen, aber dann hast du 5 Jahre Ruhe. Stattdessen haben wir natürlich permanent Landtagswahlen oder irgendwelche Kommunalwahlen und immer, Klammer auf, fragen natürlich auch wir nach, ja, und wie wollen sie denn jetzt ihr Profil schärfen und welche Themen und was nicht? Und dann gibt es eine Umfrage, die zeigt, dass es wieder 2% runtergegangen ist und dann ist die Nervosität auf der anderen Seite wieder groß. Also diese Landtagswahlen sorgen einfach für Unruhe und wenn die Ergebnisse mies sind, auch für schlechte Stimmung. Und schlechte Stimmung trägt auch nicht dazu bei, dass man geneigt ist, auf einen Kompromiss einzugehen.
Als es um späteres Rentenalter ging, hat Friedrich Merz ja auch gesagt, meine Entschlossenheit sollte niemand unterschätzen. Was will er damit sagen?
Ja, will wahrscheinlich dann, also im Grunde, wie er es gesagt hat, er will damit sagen, dass er sich da alles vorstellen kann. Es gibt, es ist davon die Rede, keine Denkverbote, also alles scheint möglich.
Naja, so richtig möglich scheint es ja eben nicht zu sein, sonst wäre ja dieser Entschließungsantrag über die Prüfungskommission nicht wieder sang- und klanglos von der Tagesordnung verschwunden.
Exakt, also auch da...
Ja, man sieht einfach,
weckt eine hohe Erwartungshaltung.
Wie schwierig das alleine ist, diesen Prüfauftrag für diese Kommission zu formulieren. Also da zerhacken die sich schon.
Heute war ja nicht nur Rentenpaket ein wichtiges Thema, sondern auch Wehrdienst. Wir haben ja auch schon in diesem Podcast hier ein paar Mal darüber geredet. Heute wurde das, schwieriges Wort, Wehrdienstmodernisierungsgesetz im Bundestag beschlossen. Warum stehen da jetzt wieder weitere Konflikte an?
Da war auch schon der Weg zu diesem Gesetz, war auch schon ein schwieriger, weil eigentlich ist, zwei Modelle gegeneinander streiten. Eben die Freiwilligkeit, also erstmal Freiwilligkeit oder schneller verpflichtend, was die Union bevorzugt hat. Und da sich aneinander zu hangeln, wie kriegt man das irgendwie hin, dass die SPD bei der Freiwilligkeit, auf die sie sehr viel Wert legt, dass man da erstmal bleibt, aber trotzdem denjenigen, die es eigentlich schärfer haben wollten, wie kommt man da wieder zusammen? Und da eben gab es ja auch dann den Weg über ein bestimmtes Rechtsgutachten, das erarbeitet wurde und worin dann eben so ein Modell stand, so okay, wenn wir nicht genug Freiwillige haben, dann müssen wir irgendwann vielleicht über ein Losverfahren nachdenken. Und das ist ja wahnsinnig gecrashed. Also da gab es auch richtig, richtig Druck. Und ja, man kann eigentlich ja froh sein, dass die überhaupt sich dann eben auf diese Lösung einigen konnten.
So, dann gibt es ja noch ein drittes Battlefield, über das wir hier reden wollen. Und das heißt GKV-Reform. GKV, gesetzliche Krankenkassen. Warum soll die, muss die reformiert werden?
Ja, man kann es kaum glauben, weil so langweilig dieser Titel, GKV-Reform, also da steht keiner für auf morgens, aber es betrifft uns quasi alle. Also 90% der Menschen in Deutschland sind gesetzlich krankenversichert. So, und dieses System, und das hat gar nicht so andere Gründe als bei der Rente, funktioniert nicht mehr so richtig. Also dieses Umlagesystem, solidarische System, ne, irgendwie jeder zahlt was ein und wenn was ist, kriegst du die Leistung und so weiter. Das geht so, wie wir es bisher kennen, nicht mehr richtig auf, beziehungsweise es entstehen immer größere Lücken im Haushalt. Also es muss immer mehr Steuergeld reingegeben werden, damit dieses GKV, dieses gesetzliche Krankenkassensystem, noch aufrechterhalten werden kann. Da gab es dieses Jahr schon eine Lücke und da sagen halt Leute, die sich damit auskennen, die verdoppelt sich jedes Jahr. Und nächstes Jahr reden wir da dann schon irgendwie über 10 bis 12 Milliarden Euro und so weiter. Und das ist natürlich Geld, das wächst nicht an den Bäumen. Und wir haben eh schon größere Haushaltslöcher und dementsprechend ist da großer Handlungsbedarf. Und auch da soll eine Kommission eingesetzt werden. Aber auch da sagen eigentlich alle, oder die sich damit auskennen, irgendwie, Leute, wir haben die Lösung haben wir eigentlich. Also wir wissen, wo wir was verändern müssen. Man wird sicherlich die ein oder andere Leistung etwas reduzieren müssen. Man muss vielleicht auch die Beiträge anpassen. Aber es erfordert halt eine Menge politischen Mut. Und da sind wir nochmal bei den Landtagswahlen, das jetzt umzusetzen. Weil es wird in irgendeiner Form, nicht ohne Verschlechterung gehen. Und keiner hat Lust auf Verschlechterung.
Ja, und ein großer Kostentreiber sind ja auf jeden Fall die Krankenhäuser. Und da hat es ja noch aus der Ampelregierung eine Krankenhausreform gegeben, die das ganze Thema auch schon versucht hat, irgendwie zu adressieren. Und die neue Bundesgesundheitsministerin Wagen hat jetzt da, also sie hat es nicht komplett zurückgenommen, aber sie hat da jetzt doch wieder so eine kleine Verzögerung eingebaut. Also man hat irgendwie so den Eindruck, dass, ja, ne, also der Druck ist natürlich groß, wenn irgendwo ein Krankenhaus geschlossen wird. Das ist politisch fast kaum auszuhalten. Aber man muss es am Ende des Tages, wenn man irgendwie eine Veränderung will. Aber man sieht eben auch hier, ist die Bundesregierung vorsichtig.
Könnt ihr einfach erklären, was so die Lösungsideen bei Union und SPD sind und ob die zusammenfinden oder ob da die Positionen zu weit auseinander sind?
Ja, die sind teilweise schon auseinander. Also die SPD zum Beispiel denkt über eine Bürgerversicherung nach und möchte auf keinen Fall irgendwie an die Leistung rangehen. Da ist die Union deutlich offener für, also auch über den Leistungskatalog mal zu sprechen. Beispiel, das hatte ein Unionsabgeordneter letztens mal in die Debatte gebracht und schrecklich auf die Finger bekommen dafür. Also müssen 100-Jährige noch die teuersten Medikamente, die teuersten Operationen kriegen. Ich finde das eine interessante Frage. Man hat aber an den Reaktionen gemerkt, dass Gesundheitspolitik ein sehr heikles Feld ist.
Absolut vermintes Feld, würde ich auch sagen, ja.
Mensch, das sieht doch so aus, als könnte man rosig in die Zukunft blicken. Ist schon ein bisschen deprimierend, wenn ihr euch anseht, wo überall gestritten werden kann. Wie sieht es für die Regierungskoalition im kommenden Jahr aus? Wie groß schätzt ihr die Überlebenschancen ein? Gibt es diese Koalition an Weihnachten 2026 noch, Iris?
Ich habe da wirklich gerade ein ganz ungutes Gefühl, also weil einfach so viel passiert ist in so kurzer Zeit. Wir haben natürlich immer die Vergleiche mit der Ampel, die auch nicht ganz fair sind. Da sind andere Dinge passiert. Wir hatten eine andere weltpolitische Lage. Trotzdem hat man das doch noch ein bisschen im Nacken und war an dieser Stelle eigentlich sehr, sehr, sehr viel später. Und jetzt sehen wir eigentlich nach wenigen Wochen, Monaten, wie die sich da, wie ich auch finde, in relativ kleinen Fragen so dermaßen zerlegen, dass ich wirklich nicht weiß, wenn es richtig rummelig wird, also wenn wirkliche wichtige Entscheidungen politisch anstehen, wie die das stemmen wollen. Und ich glaube eben, der Vorschuss darauf, das Vertrauen, das wird schon, der packt es dann an. Das ist mittlerweile bei sehr vielen und eben auch selbst in der Union selber fast aufgebraucht.
Ich höre zwar die Stimmen auch aus der Union teilweise, also wirklich, wo wirklich apokalyptisch über diese Zusammenarbeit gesprochen wird und wo ich mich eigentlich dann nur Iris anschließen kann. Dennoch würde ich ein bisschen optimistischer drauf blicken und nicht nur, weil irgendwie Markus Söder sagt, das ist die letzte Patrone oder so, also Sachen, die wir vielleicht auch nicht mehr hören können, so Stanzen. Es ist nun mal so, dass viele Dinge in den letzten Jahren nicht angegangen wurden und dementsprechend dieses Regierungsbündnis sehr große Aufgaben zu lösen hat. Ich glaube, wenn es ein Rest Empathie, und das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber wenn es ein bisschen mehr Wohlwollen gibt in der Begleitung dieser schwierigen politischen Schritte, die da jetzt gegangen werden müssen, dann kann das schon auch was werden. Denn ich sag mal, die müssen harte Reformen irgendwie beschließen, aber es muss auch auf eine Gesellschaft treffen, die harte Reformen aushält. Es muss auch auf eine Öffentlichkeit, eine kritische Öffentlichkeit, einen Journalismus treffen, der das irgendwie erträgt, der auch Streit erträgt und so weiter und so fort. Also das Gerede von Demokratie, Lebendigkeit und Streit gehört dazu, das dürfen nicht so Floskeln bleiben. Es wird sehr viel gestritten werden in den nächsten 12 Monaten und im besten Fall kommen da Ergebnisse raus, zeitnah, und im besten Fall stoßen diese Ergebnisse auf Verständnis bei der Bevölkerung. Es sind viele Wenns, ich weiß, aber dann könnte das auch klappen.
Ich lege mich fest, also ein bisschen, dass ich glaube, eine richtige Sollbruchstelle wird kommen, wenn die den 27er Haushalt angehen müssen, weil im Moment, zumindest aus meiner Beobachtung, ist der Kit, der das Ganze noch zusammenhält, ist das Geld. Also die haben jetzt gerade noch die relativ, wirklich relativ komfortable Situation und wir merken ja, wie es jetzt schon an allen Ecken und Kanten knirscht. Aber es gibt noch Möglichkeiten, Geld auszugeben. Das wird bald anders. Und dann, glaube ich, wird es richtig rumsen.
Vielen Dank, ihr beiden, für eure Einschätzung, für den Blick hinter die Kulissen auch. Ihr seid ja wirklich quasi gerade hergesprintet vom Bundestag ins Hauptstadtstudio. Schön, dass ihr dabei wart.
Danke
dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und danke natürlich, dass ihr zugehört habt hier beim Berlin Code, dem Politik-Podcast aus dem ARD Hauptstadtstudio. Wenn euch das Thema Rentenpaket interessiert und ihr nochmal wissen wollt, was beinhaltet das eigentlich genau, hört euch gerne nochmal die Berlin Code-Folge vom 17.11. an. Den Berlin Code gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich habe auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Donald Trump will den Friedensnobelpreis bekommen. Gleichzeitig schickt er bewaffnete Soldaten in amerikanische Großstädte. Im NDR-Info-Podcast Amerika, wir müssen reden, beobachtet Ingo Zamperoni, wie die USA immer weiter in eine Autokratie abdriften. Und zusammen mit seiner amerikanischen Ehefrau, der Journalistin Jiffa Boginion, blickt er einmal die Woche von Deutschland auf das, was Freunde und Familie in den USA bewegt. Amerika, wir müssen reden. Erscheint wöchentlich in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Einschalten. Nächste Folge ist Linda Zervakis wieder für euch da.